damit willkommen zu einer weiteren Folge von Too Old to Die Young.
Kultur über und unter dem Lendenschurz mit.
Moment, ich habe Mund noch voll. Tatjana Perlin, Paul Schulz und Barbie Breakout mit dem vollen Mund. Hi.
Fröhliche Ostern.
Ach, fröhliche Ostern, meine Lieben. Das ist so ein wichtiges religiöses Fest.
Och dann.
I don't care.
I don't too.
Me neither.
Either. Neither.
Ja.
Neither.
So, es wird eine tolle Folge, Nobody Cares.
Ja. Trotzdem schön.
Naja, also ich meine Ostern, also ja. Seriously.
Karfreitag und so.
Ja, mei.
Was war da noch? Jesus wurde gekreuzigt.
Something happened 1,000 years ago, 2,000 years ago.
Something maybe happened. Maybe.
Allegedly. Something allegedly happened and people are mad
Gott,
since.
So unchristlich.
Und ja, fassbar. Wahnsinn, ne?
Ja.
So, toll. Genau. Ein messianischer Sektenführer wurde getötet und
engen Gangbang-Freunden.
Und seitdem ist die Welt nie wieder so geworden, wie sie vorher war.
Ja.
Because he was magic.
Ja, wie gesagt,
der hat das erfunden, was wir hier trinken, oder? Hat er nicht Wasser zu Wein gemacht?
Ich glaube nicht, dass er Wein erfunden hat, den hatten sie da schon.
Ach, den hatten sie schon?
Ja.
Genau, schon. Jesus war schwul und hat Rosé erfunden.
Und seitdem heißt es das Rote Meer.
Das Rosé Meer das wurde geändert.
Ja.
Wurde dann später nachkorrigiert. Ja.
Super. Damit haben wir die Geschichte doch erklärt.
Perfekt, wir sind eigentlich schon fertig. Tschüss, war schön mit euch.
Also, im Gegensatz zum Titel dieser Folge reden wir heute aber, um das mal filmhistorisch einzuordnen, nicht über Sandalenfilme.
Ist das so?
Aber wir haben uns doch so einen schönen Titel ausgedacht.
Ja, den das
Titel.
Ist ja auch
Notes on a Sandal.
Das ist ja auch nach wie vor ein wunderbarer
also bei mir
Titel.
Haben sie Sandalen
und wir, die Absicht war eigentlich auch, über Sandalenfilme zu reden. Natürlich hatten wir, wie das immer so ist, nicht vorher recherchiert, was eigentlich Sandalenfilme sind.
Männer,
sondern
die Sandalen
dachten,
tragen.
Männer, die Sandalen tragen, Sandalenfilm. Ist, klingt ja logisch, ist aber nicht so. Weil wir reden eigentlich über Monumentalfilme. Also Monumentalfilme zeichnen sich dadurch aus, dass sie irre teuer waren, einen irre großen Cast haben und dass es diverse Schlachtszenen gibt und riesige Komparserie.
Und Überlänge.
Der Sandalenfilm an sich ist nur die Imitation des Monumentalfilms und wurde in den 50ern und 60ern meistens in Italien hergestellt. Und nachdem sich der Sandalenfilm wegen blöd erledigt hatte, wurde er dann vom Spaghetti-Western abgelöst.
Wow.
In dem Spaghetti-Western, der Name kommt daher, dass sie dann nur Spaghettis gegessen haben.
Spaghettis.
Nein, das kommt wegen der italienischen, aber egal.
Lass uns doch mal ein Spiel spielen. Ich muss erstmal so reingleiten in dieses Thema.
So, wir reden also über Männer in Togen und Sandalen heute die Folge und haben uns deswegen überlegt, auch weil ja Ostern ist, spielen wir ein österliches Spiel, nämlich Fuck, Marry, Kill mit wir spielen
aber mit österlicher Tendenz.
Mit österlicher Tendenz, also es sind, wir spielen nicht Fuck, Marry, Kill, sondern wen würden sie ans Kreuz schlagen, wessen Eier wollen sie gerne mal suchen und wer soll wieder auferstehen.
Genau,
so.
Wer darf auferstehen. Also soll ich mal Barbie fragen? Barbie, bist du da oder bist du weg?
Ich bin gerade kurz am Tippen, aber sprich mit mir.
Die ist mit anderen Sachen beschäftigt hier.
Nein, nein.
Also.
Ja, nein.
Schieß los.
Den ersten wirst du schon mal nicht kennen. Jannis Niewöhner. Der große Jannis Niewöhner.
Moment,
bekannt
ich habe das Spiel anders im Kopf gehabt.
Ich sag jetzt drei Namen und du sagst, wen du die Eier suchen willst.
Wir machen das wie Fuck, Mary, Kill.
Ja.
Warum habt ihr denn jetzt die ganze Zeit nicht geschaltet, als ich da draußen gesagt habe und ich habe gesagt, ich muss mir jemanden überlegen, den ich ans Kreuz nageln will?
Ja, doch.
Because we like
du
to
musst
talk
doch ein,
to you.
Nein,
ihr seid
musst,
doch Vollidioten.
Ist doch richtig. Du musst einen dir ausdenken Bums und den Namen musst du mir sagen.
Oh.
Mich hat schon länger niemand mehr Bumsböse genannt. Das war sehr schön. Ja.
Also hör zu. Jannis Niewöhner. Kennt man vom Namen her nicht, aber so auf Erden hat er gespielt und Narziss und Goldmund.
Ahnung,
ein
natürlich.
Ganz heißes Geschleuder aus deutschen Serienseichtgewässern. Und Spielfilme, die noch nicht so richtig die Spitze des Eisbergs waren. Aber der ist auf einem guten Wege.
Und ein heißes Geschleuder.
Ein grade, absoluter. Jannis mit J.
Nicht
doch,
so
es,
mein
gibt,
Casting,
es gibt
aber
richtig schöne Fotos von dem. Also Narziss und Goldmund sah er sensationell aus. Hat so was Brutales.
Hier sieht er ein bisschen aus wie der Koch aus The Bear.
Der hat so was leicht
okay, verstehe.
Mhm.
Hallo Jannis.
Jesus und Camilla.
Also, Jesus würde ich tatsächlich wieder auferstehen lassen. Und zwar nicht aus irgendwelchen christlichen Motivationen, sondern weil ich möchte, dass er seinen Followern einmal vor die Schnauze haut und sagt, Leute, this is not what I meant.
Ja.
So war das nicht gemeint.
Einmal nach Rom gehen und im Papstbüro einmal zaubern.
Ich habe gepredigt von Liebe und Anerkennung und Unterstützung und Nächstenliebe, all diesen Dingen, dass wir uns annehmen, wie wir sind und uns lieben. Und eben nicht, dass wir Regeln erlassen, die Leute reglementieren und ihnen das Leben wahnsinnig schwer machen, dass ihr meine Lehren für Hass benutzt, all diese Dinge, möchte ich aus seinem Mund hören, damit alle endlich mal die Fresse halten können und das nicht mehr verstecken müssen hinter christlichen Botschaften, ihren Kackhass.
Ja.
Janis Niewohner würde ich mal die Eier suchen wollen.
Könntest du bei Camilla aber auch machen, also da wären es die Eierstöcke.
Frau Parker Bowles?
Ja.
Nö, Frau Camilla Parker Bowles, ich habe nichts gegen die, aber wenn ich jetzt, wenn das meine Auswahl ist, dann nagel ich die natürlich ans Kreuz. Man könnte das ja machen, wie man die früher, da hat man die eher so aufgehängt, jetzt nicht mit dem Nagel da durchs Handgelenk, sondern dass man die so festgebunden hat und dann hingen die da halt sehr lange, bis sie dann irgendwann tot waren, obwohl das dauert länger, es ist wahrscheinlich auch nicht so nett.
Nee, macht den kürzeren, aber trotzdem, sie hat es verdient, weil sie ist schuld daran, dass Diana ins frühe Grab.
So. Naja, die einen sagen so, die anderen sagen so. Aber ich habe nichts gegen Camilla.
Könnten wir uns darauf einigen, dass es vielleicht auch nicht die einfachste aller Aufgaben ist, mit Charles Geschlechtsverkehr zu haben. Also,
die macht das freiwillig. Die macht es gerne, ja. Und er macht es mit ihr gerne.
Ja.
Na gut, wo die lieber hinfällt, was soll's.
Ja. Gut. Camilla Parker Bowles ist ja mein Safe Word.
Vor allem Parker Bowles.
Das ist schön.
Freue ich mich.
So, Barbie, bitte.
Wunderschön. Ich hatte mir aufgeschrieben, und habe es vergessen, weil ich meinen Zettel drüben habe liegen lassen. Es läuft alles wunderbar heute. Merkt ihr es, Kinder? Es ist alles toll.
Möchtest du deinen Zettel? Oder möchtest du improvisieren?
Nein, könntest du meinen Zettel holen? Ja. Der liegt da, wo ich gerade gesessen habe. Es ist alles sehr anstrengend für mich. Es ist, der Kopf ist überall, nur nicht da, wo er hingehört.
Naja.
Dafür bin ich heute mal nicht betrunken.
Das ist auch schon noch nicht. Themen.
Noch nicht.
Da muss man auch.
Kennst du Emil noch?
Wer?
Emil, diesen Schweizer Comedian.
Ja,
aus dem
Oktan. Ja.
Der hat immer diesen dummen Witz gemacht. Und das war bei uns immer, sobald jemand Ostern gesagt hat, musste jemand anderes Oktan sagen. Ansonsten war die Welt nicht mehr richtig. So, wir haben die Auswahl auch.
Yes.
Ach nee, ich hatte Jesus aufgeschrieben, aber dann mache ich Jesus weg.
Ist immer schön, Jesus weg.
Jesus weg, findest du gut?
Ich finde ja, die Abwesenheit von Kirche ist der eigentliche Normalzustand im
Leben. Gut. Dann machen wir uns jetzt einen Spaß. Der Mann, über den ich hier an anderer Stelle schon mal gesprochen habe, Pornodarsteller Manuel Ferrara.
Ja.
Den haben wir. Dann haben wir Loriot.
Ja.
Und zum Spaß trotzdem Jesus.
Also Loriot würde ich heiraten. Manuel Ferrara würde ich dann wahrscheinlich mal bespielen wollen. Wo ist denn das kleine Häschen?
Ei,
verporten.
Ei.
Und Jesus würde ich dann ans Kreuz schlagen. Er hat ja Erfahrung.
Und er weiß, er kommt zurück.
Es wird gehen. Ich mache dann mal mit Tatjana weiter und sage Tony Curtis, Charlton Heston und Leslie Jordan.
Leslie Jordan würde ich heiraten, Tony Curtis würde ich die Eier suchen, lecken, bumsen, was auch immer. Und Charlton Heston, den rechtsradikalen Waffennah, den würde ich ans Kreuz
nageln. Wohlverdient ans Kreuz nageln.
Ja. Der ist böse gewesen, das war nix. Das war
from so my cold ans Kreuz genagelten hands.
Ja.
Bye. So. Aber das mit Charlton Heston hat sich ja hoffentlich zeitnah erledigt.
Der ist schon tot.
Das ist immer schön.
Ja. hat er nicht gespielt? Nee, der sollte spielen in dem Ableger von, oder hat er gespielt in dem Ableger von Denver Clan?
Das letzte Mal, dass ich ihn gesehen habe, war er bei Friends. Da war er in der, 7. oder 8. Staffel war er drin. Auch nur für eine Folge hat sich selbst gespielt und also da war auch schon.
Das ist der bestand nur aus Unterkiefer, das ist nicht so mein.
Ja, und dann zum Schluss war halt auch so sehr schlecht gefärbt im Teppich oben draufgeklebt und so.
Schlimm,
also das finde ich immer so doof, wenn so schlecht, so viel Geld so schlecht beraten, dass keiner sagt, Mäuschen, wenn die Seiten Haarfarbe nicht und die Textur sich nicht mit dem Teppich oben drauf deckt, sieht es einfach auch doof aus.
Gerade auch in der Kamera. Ich saß im Romeo hier im schwulen Café in der Mottstraße und da sitzt neben mir so ein ganz süßer, ganz hübscher Typ mit so grauschwarzen Haaren und der Pfiffi so braun-schwarz und vorne, der zuppelte dann immer, die haben doch jetzt alle vorne so einen Entenschopf nach vorne, weißt du? Da war er am Zuppeln und dadurch guckte ich nur, Warum haben die nicht das angeglichen? Warum hat der nicht dieselbe Haarfarbe unten wie
oben?
Naja,
vielleicht hat er das billig über AliExpress gekauft, ja. Und hat dann nicht das Geld, um das färben zu lassen. Ach, oder so. Das gibt es ja tatsächlich häufiger.
Also das zieht man doch dann nicht auf, so ein Mützchen.
Naja, wenn die Alternative halt sehr bleak ist.
Ja, die Alternative sieht so aus wie ich. Ohne Perücke.
Oder ich.
Ohne Perücke, ja. Ist so, muss man zu stehen.
Ja.
Apropos, muss man zu stehen.
Die Damen ohne Perücke sehen übrigens aus wie Charlotte O'Connor. Also keine Haare oben.
Ich fange jetzt an.
Okay.
Weil unsere,
klingt bedrohlich,
wie wir gerade gehört haben, Monumentalfilme sind auch deswegen monumental, weil sie monumental lang sind.
Ja. Und aber, weilig.
Nee, überhaupt Nein. nicht für mich. Ich kann
also
ja,
doch.
Also ich habe jetzt bestimmt das sechste Mal Covades, über den ich jetzt sprechen werde, What? Gesehen. Ich habe den gesehen, da war ich unter 10 im Kino, das weiß ich noch. Da habe ich das ganze Kino zusammen geheult, laut. Meine Mutter sagt heute noch, du hast so laut geweint, dass das ganze Kino hat im Prinzip.
Warum?
Weil der so rührend ist in manchen Szenen, so traurig zum Schluss auch. Und ach, das hat mich fertig gemacht, schon immer. Und ich mag diese Filme. Ich mag diese Monumentalfilme, wo du 3 Stunden da sitzt und.
Warum ist es denn so monumental?
Warum der Film so lang ist, wie er ist?
Nee, warum es so monumental ist. Also Länge ist ja nur eine Möglichkeit von Monumentalität.
Ich habe diese komische Definition von dir ja nicht auswendig gelernt. Also das musst du mir jetzt schon filmhistorisch erklären. Warum ist der monumental? Ist eigentlich für mich gar nicht die Frage. Der ist so, dass er mich auf simpelste Weise reinzieht in die Geschichte und ich mitleide, wenn da die 1000 Christen ermordet werden und. Das ist ja alles ganz furchtbar, was
in diesem
Film passiert. Nein, ich bin schon mittendrin, den kann man nicht chronologisch erzählen. Chronologisch erzählen kannst du an dem Film gar nichts. Im Prinzip geht es um irgendeinen fiesen MeToo-Römer, der aus dem Krieg zurückkommt und glaubt, eine Sklavin besitzen zu dürfen und die ist Christin und die führt ihn auf den rechten Weg. So, das ist die Geschichte. Fertig, aus.
Well done.
Aber an diesem Film kommen viele Sachen zusammen, die wirklich richtig großartig sind. Und das Großartigste von allen ist Peter Ustinov in der Rolle des verrückten, völlig durchgeknallten Kaiser Nero.
Ein sadistisches Kind.
Ein sadistisches Kind, der aussieht in dieser Rolle übrigens wie der junge Boris Becker mit dem hässlichen Backenbart. Hm. Also Boris Becker wäre wohlgeraten gewesen. Überhaupt nicht hot.
Boris war doch hot.
Nein, Boris sah aus wie ein Frosch. Boris Becker, für
also
mich überhaupt das
jetzt,
Gegenteil
von. Also Barbie und ich sind uns ja öfter einig, der junge Boris Becker, da würde ich auch weit und laut.
Also nicht 17, 16, also nicht so jung, aber nee. So als er dann so in seinen Anfang 20
Null.
War,
Null.
Der schon.
Diese Klubschaugen, diese farblosen Wimpern und diese Froschlippen. Also,
der sah, immer ein bisschen so aus, als wäre er durchscheinend, wenn man ihn vor ins Licht hält.
Okay. Also das ist überhaupt nicht mein Typ. Und Peter Ustinov in seiner ganzen Ugliness, der steht dazu und der hat das verwandelt in eine Darstellung. Also Genie. Der ist so robbed, dass der nicht 10 Oscars für diese Rolle gekriegt hat.
Hat immerhin einen Golden Globe bekommen.
Ja, aber das ist jetzt nicht alles. Aber das kann ich auch gleich vorweg, weil ich habe euch jetzt schon erzählt, es geht nicht um die chronologische Wiedererzählung dieses Films. Hollywood 1950. Der junge Peter Ustinov wartet auf seine erste Hauptrolle und Hollywood MGM-Chefs haben also über ein Jahr lang gezögert, ihn zu besetzen. In diesem Jahr wurde gedreht im Nachbarstudio Sunset Boulevard, den wir hier ja schon oft und gerne zitiert haben. Sunset Boulevard mit der verrückten Norma Desmond. Leute, ich habe jetzt noch mal Covades gesehen. Ich schwöre euch, ich lasse mir mein rechtes Ei dafür abhacken, dass Peter Ustinov Norma Desmond gesehen hat und hat die Rolle 1:1 geklaut. Der spielt.
Are you serious?
So, ja. Also wenn du das siehst, der spielt so dieses mit den aufgerissenen Augen und die Arme vorne zur Abwehr und dazu pathetische Sätze, der spielt so diese Gloria Svensson-Rolle nach. Das ist deswegen, glaube ich, schon, dass ich als Kind diesen Film so toll fand, weil der hat mich schon sofort auf meinen Weg als Tatjana sozusagen geeicht.
Meine Lieblingsgeschichte über Peter Ustinov und Quo Vadis ist, dass er den MGM-Bossen, nachdem sie ihm ein Jahr lang gesagt haben, wir wissen nicht so genau, ein Telegramm geschickt hat, in dem nichts weiter stand, außer sie müssen mich jetzt besetzen, sonst bin ich zu alt, um Nero zu spielen. Peter Ustinov war 30, Nero ist mit 31 gestorben.
Passt, super. Dieser Nero ist also der Kaiser. Der Film setzt ein, als er bereits seine Mutter und seine Schwester und seine Frauen alle ermordet hat, um des Machterhalts willen. Der spielt aber den als infantile, als verrücktes, teuflisches Kind. Also kann zwischen zusammengekniffenen Augen und blitzschnellen Gedankensprüngen, wie man wieder irgendwas Perverses macht, um das Volk abzulenken, bis zu große weinerliche Augen, wenn es um ihn selber geht, um die Tragik des verkannten Genies. Er dachte, er wäre Künstler, er dachte, er wäre Sänger, er dachte, er wäre Dichter, und er macht eigentlich sein Leben nichts anderes, als entweder Leute umzubringen und zu foltern und sterben zu sehen und sich daran zu erfreuen, oder sich todlangweilige Verse auszudenken und die zu singen vor seinem Hofstaat, die alle natürlich zustimmen müssen, sonst werden sie sofort umgebracht.
Aber danach auch so fantastisch tuntige Sätze zu sagen wie, damit müssen sie sich zufrieden geben, mein Hals.
Es ist so toll, alles, was er sagt. Die verheiratet ist er mit einer frühen Alexis, also eine hochklassige Prostituierte aus dem alten Rom, Poppea, die von einer Schauspielerin gespielt wird, deren Namen ich jetzt nicht weiß, aber die auf jeden Fall superlativ spielt. Die ist so eine richtig böse, Patricia Lafan, nie gehört. Die war Nymphoman und hat mit ganz Rom geschlafen und hat ihn irgendwie durch ihre perversen Ideen, wie man Leute noch schlimmer umbringt, irgendwie an der Stange gehalten. Und wie dieser Peter Ustinov das spielt, ist das eine. Das macht es schon sehr, sehr großartig. Aber ich muss sagen, dieser Film ist auch für mich ein Beispiel, ein sehr, sehr seltenes Beispiel, wo die deutsche Synchronfassung 10.000 Mal besser ist als die Originalfassung. Weil die Stimme, die deutsche Stimme von dem Peter Ustinov ist so super, wie der das macht. Und die Sätze sind so toll übersetzt. Also noch besser im Deutschen als im Englischen, finde ich, für meinen Geschmack.
Wenn wir gerade bei der Synchronisation sind, ich habe mich sehr darüber gefreut, dass Petrus offensichtlich Kölner ist, weil er Jesus durch die Ländereien und Israel folgt.
Der Petrus-Darsteller ist toll. Der ist so, wie man sich den lieben Gott vorstellt. So ein alter Mann mit Wallebart, und der ist immer gut und der hält da 10 Minuten, ist da eine Predigt drin, und da geht es nur um diese Nächstenliebe und so. Also das ist schon ganz süß. Natürlich ist der Film ein Riesenwerbefilm für die katholische Kirche. Also danach willst du sofort Christ werden. Egal.
Ich nicht.
Doch. Weil es geht natürlich um diesen Grundkonflikt. Da kommt der böse Römer, der glaubt, der kann sich die ganze Welt unterjochen, und dann trifft er auf eine junge Christin und verliebt sich in die, und die hat nun ganz andere Werte, und nun wird er langsam sozusagen, kommt er ins Zweifeln, und zum Schluss bezieht er dann Stellung. Ja, das ist natürlich Hochglanzkitsch vom Feinsten. Da ist nichts realistisch dran. Also das ist
nicht mal Deborah
Kerr. Und die spielt das schon schön. Die ist jung und die ist hübsch und die hat Papiersätze zum Aufsagen. Das ist alles wunderbar. Aber es ist die Stimmung transportiert, dieses ganze, plötzlich leuchtet ein Baum und Petrus spricht mit Jesus, der in den Zweigen sitzt irgendwie. Und
gab es damals schon LSD, ist die eigentliche Frage. Da ist ein brennender Busch,
und
das spricht mit mir.
Das ist alles so ein Märchen, das ist wie ein Märchen, und das ist schön zu gucken. Also
in Rom gibt es offensichtlich mehr schwule Tänzer als in Bolschoi.
Immer wieder also gucken. Und dieser Film besticht natürlich durch, also der hat noch, wie es sich gehört, am Anfang eine Ouvertüre. Also erstmal kommt 10 Minuten Musik vor Standbild.
Meiner auch.
Ja, toll.
Wahnsinn.
Ach, super.
Sitzt du da und denkst, dir geht's los? Nö.
Nee.
Muss erstmal schwarzer Screen und
weil
das
sie
ein
damals
musiziert.
Dann immer noch eine LP verkauft haben mit dem Soundtrack. Und das war bei Covadis ein Riesenerfolg, die Filmmusik. Hans Zimmer, wie gesagt. Nee, ja. War das Hans Zimmer in diesem? Ja, nee,
nein, damals
Hans Zimmer noch
nicht.
Nee, irgendein anderer wichtiger. Miklos.
Ein ungarischer Immigrant,
genau,
der 4 Oscars Miklos gewonnen hat. Ich habe seinen Namen auch vergessen.
Die Darstellerriege außer Peter Ustinov ist übrigens super. Wir haben Deborah Kerr erwähnt, aber den Markus Vinicius spielt Robert Taylor.
The most boring person alive.
Ja, man muss sich vorstellen, ein schwarzhaarigen, also im Prinzip eine männliche, markantere Version von Rock Hudson. Sehr gut aussehen, blaue Augen, schwarze Haare. War so ein Hollywood-Star.
Findest du, ich finde, der sieht aus wie ein Büroangestellter.
Nee,
schlimm.
Ich hatte nicht so, ne.
Ja, ja.
Der hatte schon was. Also gut aussehen tut er auch. Und in ihrer ersten Statistenrolle Sophia Loren, die bei dem Einzug von Marcus Vinicius in Rom am Straßenrand steht und schreit. Erkennt leider man sie? Geht sie, nein, sie geht ein bisschen unter, weil auch noch 30.000 andere Statisten umherstehen und schreien.
Und, ich hätte von ihr erwartet, dass sie das überstrahlt.
Und Liz Taylor war zu Besuch, der wurde ja dann in Italien gedreht aus Kostengründen. Die war da irgendwie zu Besuch und die hat dann da wohl eine Christin gespielt, die erkennt man aber gar nicht. Die wird sofort vom Löwen gefressen und man sieht sie nur von hinten oder im Anschnitt, wie ganz berühmte Darstellerinnen ja so gefilmt werden. Mm. Die kann, also die hat nur so aus Spaß mitgemacht. Oder sie hat mit Robert Taylor geschlafen, keine Ahnung, man weiß es nicht. Nochmal zum Deutschen, also wenn Nero angesprochen wird, dann immer nur eure Göttlichkeit. Und im Prinzip, die erste Hälfte des Filmes schimpft Nero also nur über die primitiven Menschen, die ihn umgeben, weil er ist eben Gott, also der hat sich auch als Gott eben feiern lassen und sich so die Rolle, ja, also hat sich so identifiziert, deswegen stand er über allem und durfte machen, was er will. Und er redet nur über den Pöbel, also der Pöbel, der den Gestank nach oben schickt in seinen Palast und er riecht den Pöbel und der Pöbel ist nicht wert seine Kunst und der Pöbel, da schreie ich mich schon weg. Also alleine das Wort Pöbel. Das
ist so ein bisschen Monty Python alles,
unfassbar,
oder?
Unfassbar, ja.
Also es weist den Fürsten zu Boden.
Wenn man das auch nur ein 30 Grad anders inszeniert hätte, wäre es der reine Monty Python.
Ja, ja, total.
Weil die Idee, dass Nero Rom niedergebrannt hat, weil die Leute so schlecht riechen.
Ja, ist ja, komplett genau. Bämmert. Das ist im Prinzip dann, der Auslöser ist, dass er also umgeben ist von Hofschranzen, die einen, die ihm nach dem Mund reden, die langweilen ihn. Und einer, ich glaube Seneca oder was, keine Ahnung, irgendein Philosoph, den es auch mal in Wirklichkeit gegeben hat, der hat eine andere Taktik, der sagt also als einziger, nein, das Gedicht war jetzt ganz schlecht. Also hättest Humor jetzt so gedichtet, dann hätte ich gesagt Genie. Aber was habe ich gesagt?
Humor.
Humor. Ich meine Homer.
Der Philosoph Humor.
Wenn also Homer das gedichtet hätte, dann wäre es Genie. Aber du, eure Göttlichkeit, von euch erwarte ich natürlich mehr. Und so kriegt er denn immer... du bist der Einzige, der mir die Wahrheit sagt. Ohne dich könnte ich gar nicht. Auf diese Schiene, so ganz ironisch, ganz witzig, wie der das immer hinkriegt, in seiner Gunst, also immer oben zu bleiben, obwohl alle ihn hassen. Also es gibt keinen auf diesem ganzen, in dieser ganzen Stadt, der ihn mag, außer eine Sklavin, die ihn irgendwie mag. Man weiß es nicht. Die heißt auch noch Akne und sieht genauso aus. Also die hat irgendwie, die ist verzweifelt
sie
und
macht die, Namen alle Ehre.
Die liebt ihr Nero und da so. Und alle anderen hassen ihn, aber alle schleimen sich natürlich ein. Und der hat auch ein langweiliges Leben, weil der hat jeden Abend dieselben Leute um sich und jeden Abend wird da irgendwie gefeiert und jeden Abend wird irgendeinem das Genick gebrochen in irgendeinem Zweikampf und jeden Abend gibt es eine Orgie.
Es also ist ein bisschen Leben so, als wäre er ein früher Influencer, der jeden Abend auf eine Party muss.
Genau, genau. Und das ist also diese Hofeswelt, die ist schon sehr lustig. Zum Beispiel, wenn irgendwie geht es um den Pöbel und der Pöbel will ja weiterleben und dann fragt er nur, wer hat ihnen das erlaubt, also dass die weiterleben, ohne ihn zu fragen und so weiter. Also dieser Irrsinn, der kommt relativ gut durch. Er sagt aber auch Sätze wie, das Volk glaubt jede Lüge, wenn sie nur fantastisch genug ist. Da denkt man heute an Trump. Trump könnte den auch super spielen. Mhm. Ist auch in den 50ern schon wahr gewesen, ist heute auch noch wahr. Und so weiter und so fort. Wenn er weint, dann verlangt er nach seinem Tränenglas und sagt, versiegelt die Früchte meiner Trauer. Denn die Tränen des Göttlichen werden dann versiegelt im Tränenglas. Das sind alles so Kleinigkeiten, die sind so schön. Die sind einfach schön.
Würde man denn aus heutiger Sicht sagen, dass der queer gecoded ist? Also, dass er...
Ja, in einer perversen Art und Weise queer gecoded, also jetzt negativ, ne? Er ist eine Tunte aus der Hölle.
Ja.
Er läuft auch nur in rosanen und lila und goldenen Gewändern umher.
Gott.
Und hat die Finger voller Ringe und er hat als Fernglasersatz sozusagen, hat er einen goldeingefassten wie heißen die grünen? Smaragd. Ach so. Smaragd, den er vors Auge hält und der ist so geschliffen, dass es dadurch ein bisschen vergrößert. Und er sagt, oh, wie immer, alle grün. Und dann reicht ihm seine Gattin rüber, guck doch mal durch den Rubin. Und dann guckt er durch Rot und alles ist ganz anders. Und solche Kleinigkeiten sind dabei. Also und
zum Thema Queercoding noch so viel. Das Einzige, wie sie an diesem Film, ist, dass Nero, der wirklich der komplette sadistische Idiot ist, die ganze Zeit in Papstfarben rumläuft.
Ja.
Ich glaube, das ist Absicht.
Naja, auf jeden Fall, der langweilt sich jeden Abend tot und irgendwann sagt dann dieser Typ zu seinem Gedicht, das ist nicht richtig empfunden und da kommt ihm die Idee, ja stimmt, ich muss es empfinden. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt schreiben will, wie Rom neu entsteht, dann müsste ich es ja vorher erst einfach niederbrennen. Das ist also die Kunst bringt ihn zu der Idee, Rom abzubrennen und neu aufzubauen, damit es nicht mehr so hoch stinkt. Das ist im Prinzip die simple Idee, weshalb Nero Rom hat verbrennen lassen. Und das hat er dann auch getan. Die Stadt brennt, alle sind unglücklich und das Volk will denn Rache. Und die böse Kaiserin sagt, schiebt das doch den Christen in die Schuhe, was er denn tut. Und so nähert sich der Film dem Thema der Christenvernichtung, was auch in epischer Breite gezeigt wird. Die Christen werden also in die Arena geschleift, die gab es noch gar nicht, ne? Aber so eine Arena.
Es spielt halt die ganze Zeit in so steinernen Amphitheatern, die es zu dieser Zeit überhaupt gab's noch nicht gab.
Gar nicht, aber ist egal, weil man kennt ja dieses kaputte Theater da in Rom und man soll sich denken, das ist das.
Was also, sehr, sehr schön ist auch, dass in bestimmten Szenen Leute Schach spielen, Schach gab es erst 700 Jahre später.
Jetzt aber ein iPhone.
Und, ja. Nein, aber das iPhone wird durch ein Lama ersetzt. Die ersten Lamas in Europa gab, weil die Lamas kommen ja nun mal aus Peru, gab es im 18. Jahrhundert. Also es ist alles unglaublich so gut recherchiert.
Es ist richtig Hollywood, wie sich's gehört. Und die Christenverfolgung bedeutet jetzt also, dass die ersten Massen werden also verhaftet und in diese Arena gescheucht. Und dann werden wilde Löwen auf die zugelassen und die gucken also zu, wie die von den Löwen zerfleischt werden, was schon höchstwahrscheinlich passiert ist damals. Und man muss sich mal vorstellen, Brot und Spiele, also wie weit entfernt, wie weit haben wir die, also wie soll ich sagen, ist das Bedürfnis eigentlich heute noch da, würde mich mal interessieren.
Ja, wir haben Big Brother, klar.
Ja, also ich glaube auch, wir haben es irgendwie eingenordet, aber es ist immer noch dasselbe in Grün.
Darf ich nochmal darauf hinweisen, dass es inzwischen solche Formate wie Dating Naked gibt?
Ja, der Pöbel will halt unterhalten werden, das ist dasselbe in Grün. Ich würde einfach nur Fußball sagen, aber gut. Insofern.
Ach Gott, da, ich glaube schon, dass die Lust daran ist, Leuten dabei zuzugucken, wie sie sich entweder selbst vernichten oder irgendwie vernichtet werden. Haben wir in unseren Reality-Programmen auf
jeden Fall. Sie bei Fußballspielen regelmäßig Löwen aufs Spielfeld lassen würden, würde ich auch Fußball gucken. Auch.
Also ich habe gerade gestern das Spiel Housewives of New Jersey geschaut und was die miteinander machen, it's very that. Also, ja.
Der Spaß wird Nero ein bisschen dadurch versaut, dass die Christen anfangen zu singen, anstatt wegzulaufen und sich zu fürchten. Die fangen also an zu singen und das ist so schön, wie die da singen. Das ist richtig Gänsehaut. So, aber für Lygia, die schöne Deborah Kerr, die die Christin ist, in die sich der Römer, der inzwischen auch Christ ist, verliebt hat, da hat er sich was anderes ausgedacht, die wird an einen Pfahl gefesselt, dann kommt ein großer, ihr Leibsklave, der 2,20 Meter groß
Ursus.
Ist, Ursus, und ein Stier, und Ursus soll nun sie beschützen, aber alle gehen davon aus, der Stier wird sie beide aufschlitzen, nein, Ursus bricht dem Stier das Genick.
Realistisch wie dieser gesamte Film.
Ja, also es ist ein Triggerfilm für Leute, die irgendwas mit Tieren haben und mit Kreuzigung und mit Verbrenntwagen. Also,
und mit Selbstmord. Alles,
und mit Selbstmord und mit Mord und mit allem Möglichen. Das ist schon relativ krass. Auf jeden Fall am Ende des Tages wird der Pöbel überzeugt, dass also doch, ach so, Petrus kommt noch in die Arena und sagt noch, übrigens, der hat Rom angezündet, wir waren das gar nicht. Und dann glauben das die Römer natürlich auch und dann gehen sie in den Palast und alle sind weg. Also Nero alleine in seinem riesigen Palast und das
der mit Pöbel, seiner Frau.
Nein, die hat er schon umgebracht.
Ach stimmt.
Die bringt er um. Und dann ist er alleine und rennt da so rum und der Pöbel kommt, also er kommt vom, er sieht vom Balkon, wie sie Massen an Menschen so in sein Haus reinrennen.
Und er so, oh nee, ich hab gerade erst gewischt.
Ja, und er rennt da rum und plötzlich steht da so eine Frauengestalt und dann ist es Agne. Und Agne kommt jetzt, um ihren Herrscher und den Geliebten noch irgendwie zu sagen, bring dich wenigstens um, damit sie dich nicht kriegen. Du musst dich jetzt umbringen, sei Manns genug. Nein, bin ich nicht. Und dann hilft sie ihm und dann ersticht sie ihn und das war's.
Ja, wie Emi Göring seiner Zeit.
Oh, also der Film hat so viele schöne Momente. Ich kann diese Monumentalfilme, heißen sie jetzt wie auch immer, alle empfehlen. Ich mag sowas. Ich also, mag es. Ich weiß nicht, was das Perverse daran ist, warum ich es mag, aber ich mag's.
Mich langweilen die wahnsinnig. Nee. Wahnsinnig. Oh. Und ich habe auch ein Problem damit, du hast es gerade schon angesprochen, das war damals noch nicht so, ne, dass man sich Tierschutzgedanken gemacht hat bei solchen Filmen. Du siehst halt wirklich die ganze Zeit Tiere, die sich wirklich echt verletzen in diesen Massenszenen. Menschen, Komparsen, die sich total verletzen. Also in meinem Film, als da diese Feuerwalzen den Berg runterrollt und die Komparsen alle reinspringen müssen.
Ganz schlimm.
Also you aber know du, they got hurt.
Das Schlimmste, was du heutzutage, wenn du den guckst, mit unserem Wissen heute, sind die MeToo. Die MeToo-Sprüche. Hm. Da geht es ja darum, dass ein Römer sagt, du bist eine Sklavin oder eine Leihgabe oder was auch immer, du gehörst
eine
mir.
Geisel.
Eine Staatsgeisel, genau. Du gehörst mir. Und dann kommen so Sätze wie, sie ist nicht zum Denken, sondern zum Fühlen auf der Welt. Also die Rolle der Frau und so. Hm. Das sind so ganz schlimme, ganz, ganz schlimme Klopser.
Oder auch im ganz Wesentlichen, schlimme. Dass man Leuten sagt, du gehst jetzt in mein Schlafzimmer und lässt dich vergewaltigen, es wird dir schon gefallen.
Ja, nur so. What? Also Frauen als Besitz. Das sure. ist natürlich die, aber andererseits ist es so, wie es war. Ne? Man muss dann auch den Blick zurück.
Naja,
so waren wir noch bis vor einigen Jahren.
Herr Schulz,
und sind viele heute
Herr Schulz,
noch.
Wagt mal einen kleinen Exkurs.
Das musste ja passieren.
Das musste ja passieren, wie es immer so ist. Das Spannende für mich an diesen Monumentalfilmen über die damalige Zeit, also egal, ob es jetzt Rom ist oder das, was Barbie gleich bespricht oder das, was ich dann bespreche, wir bewegen uns in den Produktionszeiträumen nach vorne, aber in den Handlungszeiträumen nach hinten, ist ja, dass es eine völlig andere Welt ist. Also Homosexualität gab es nicht und zwar nicht im Sinne von, dass es keine Männer gab, die miteinander Sex hatten, aber davon gab es keinen Begriff, sondern Homosexualität ist eine Erfindung der Engländer aus dem 19. Jahrhundert und ist ein Straftatsbestand. Erst seitdem gibt es dieses Wort. Was es damals gab, waren Männer, die mit Männern Sex hatten. Das war aber kein Problem, weil Sexualität nicht an Identität entlang organisiert war, sondern an Macht. Also jeder, also ob mächtige Römer jetzt mit männlichen Sklaven oder weiblichen Sklavinnen oder 12-Jährigen oder 87-Jährigen geschlafen haben, war völlig egal, weil diese Leute gehörten ihnen ja. Das waren
eine
Dinge.
Schöne Zeit.
War und so, und das galt für reiche Römerinnen genauso. Und das galt aber auch für, also Sexualität fand halt statt, wenn man sie haben konnte. Und mit wem war eigentlich erstmal nominell egal. Es gab so ein bisschen so ein Verbot, also Analverkehr war okay, aber auch nur unter bestimmten Bedingungen. Oralverkehr war so ein bisschen schwierig, weil aus dem Mund kam das göttliche Wort, das heißt, den mit irgendwie Geschlechtsteilen zu verunreinigen. Das galt aber für Männlein wie Weiblein, also das war auch völlig egal. Und das Spannende für mich ist, dass das, was in Quo Vadis passiert ist, das ist ja eine katholische Schablone, die auf diese Zeit aufgelegt wird und durch die diese Zeit betrachtet wird. Also Jesus war ein Sektenanführer und das galt auch, solange Jesus lebte und auch noch die nächsten 200 Jahre. Also,
so wird es in dem Film auch gezeigt, ne? Also da wird der Christ,
klar,
der,
die treffen sich irgendwie Musche Bubu mitten in der Nacht irgendwo in irgendwelchen Katakomben und Ruinen und ich meine, es gibt so absolute Lächerlichkeiten, dass der Petrus-Darsteller sich dann da hinstellt und erstmal eine fünfminütige Predigt hält und irgendwie nochmal allen das Christentum erklärt.
Aber so schön.
Ist komplett, ja, aber nicht auf Deutsch, weil er die ganze Zeit Köln hat.
Ich mag
also,
das ist so Milovic, Willi Milovic in
Willi Milovic ist Petrus.
Ja.
Und Deborah Kerr und Robert Taylor haben so viel Chemie wie ein Kühlschrank und ein großes Stück Eis. Also die stehen halt die ganze Zeit nebeneinander und du denkst, da passiert nichts. Und Deborah Kerr sieht ja sowieso die ganze Zeit...
Unschuldig.
Ja, aber Deborah Kerr sieht ja sowieso aus wie die weißeste Frau der Welt die ganze Zeit und du denkst, das sind also alles heißblütige Italiener. Das ist ja richtig schön.
Nein, sie ist Lügierin.
Ja, Lügierin ist in... Lügierin, ich hab's extra nachgeguckt, war in der Nähe von Marokko. Also... Okay. Also die war garantiert nicht weiß.
Nein, sie sieht sehr weiß aus, das stimmt. Eine besonders edle. Damals wurde doch noch weiße Haut für edel und besser und höher angestellt gesehen.
Weil man nicht auf dem Feld gearbeitet hat.
Genau.
Sondern sich leisten
deswegen,
konnte,
sie hat Haut wie
Alabaster.
Alabaster.
So, Barbie, du möchtest jetzt was über Sklaven erzählen, wenn ich richtig informiert
bin? Ach, ich will so einiges erzählen, du.
Ach, eins muss ich noch kurz erzählen, fällt mir gerade ein.
Aber ich komme nicht dazu. Nee.
Eine Liebesgeschichte ist auch Teil. Eine Sklavin hat sich in diesen Seneca verliebt. Man weiß auch nicht genau warum, weil sie ist ja seine Sklavin und er kann ja sowieso machen, was er will. Aber er ist ganz überrascht. Oh, mich liebt jemand.
Weil sie eine Masochistin ist und sich gerne auspeitschen lässt.
Irgendwie so, genau. Sie lässt sich dann auch, sie kriegt 5 Hiebe für Widerworte. Allerdings mit dem Zusatz, bitte verletze nicht ihre Haut, was ja schon mal ganz nett ist, als Sklavenhalter. So. Und dann, der merkt also, Nero hat die Stadt angezündet und jetzt ist auch aus. Und der will sich dann umbringen und lädt seine besten Freunde ein und diktiert noch, also dann lässt er sich die Pulsader aufschneiden und legt den Arm so nach hinten und sie so, oh, ich will auch. Und dann nimmt sie das Messer und schneidet sich mit auf, weil sie will auch sterben. Also beide liegen sterbend denn da am Esstisch und er diktiert noch mit letztem Atem einen Brief an Nero in die
Fräulein Schneider.
Nee, da kommt dann so ein Typ und schreibt mit und dann sagt er Nero, das Schlimmste, was du gemacht hast, ist, du hast mich gelangweilt. Ich musste immer deine scheiß Lieder hören und ich musste immer deine scheiß Gedichte hören und das hat überhaupt das alles kann ich dir verzeihen, aber die langweile nicht.
Das ist so toll
und beide sterben dann beim Essen.
Ja. So, beim Stichwort Camp as Fuck gerätsche ich jetzt mal rein mit meinem Film. Ich spreche über Spartacus, dem ultimativen Sandalenfilm oder Monumentalfilm, wenn wir Pauls Definition folgen wollen, aus dem Jahre 1960. Regie hat der damals noch relativ unbekannte Stanley Kubrick geführt, aus Gründen, die ich gleich erkläre. Ich will ganz kurz was zur historischen Figur von Spartacus sagen und zu dem Sklavenaufstand, von dem dieser Film handelt. Spartacus ist 73 vor Christus, war dieser Sklavenaufstand, er ist irgendwann geboren, man weiß es nicht so genau, es ist, nichts Genaues weiß man nicht, man hat sich halt was ausgedacht. So, er gilt bis heute oft als Symbolfigur für die Auflehnung gegen Unterdrückung, gegen Ausbeutung und so.
Ja, guter Typ.
Ja, kam wahrscheinlich aus Thrakien, wisst ihr, wo das ist? Ich weiß es nicht, hab's noch nicht gegoogelt. Und zumindest im Film.
Da kommen die Pferde her, die Trakehner.
Das kann gut
also
sein.
Also Ostpreußen.
Also schon in die germanische Richtung.
Ja, irgendwo im Norden.
Super. Zumindest im Film ist er ein Sklave im Dienste der Römer und nach wiederholtem Ungehorsam wird er erst zum Tode verurteilt und dann aber doch noch als Gladiator nach Capua verkauft. Kommt da in die Gladiatorenschule von Batiatus, also so viel ist es historisch auch nacherzählt, zumindest belegt ist es nicht, und soll da zum Kampf ausgebildet werden, um dann in den römischen Arenen eben zur Belustigung des Volkes andere Gladiatoren bis zum Tode zu bekämpfen. Und das ist jetzt wieder Film, das ist jetzt nicht real, nachdem er dort eine Sklavin gespielt von Gene
Simmons, auch so schön. Auch
ja,
so
aber schön, aber boring.
Und so schön schwarzes Haar.
Ja, naja. In die hat er sich auf jeden Fall verknallt.
Ihr kennt alle die Dornvögel, ne? Da hat sie die Mutter gespielt.
Alle kennen die Dornvögel, die uns zuhören.
Natürlich.
In die hat er sich verliebt und die wird dann verkauft und dann kommen zwei Leute, das erzähle ich alles noch, kommen so zwei Paare und da gibt es einen Showkampf in der Gladiatorenschule und da wird jemand ermordet und deswegen befreit er sich da und lehnt sich auf und lalalala. Fakt ist wohl, soweit wir das nachvollziehen können, dass es diesen Aufstand gab. Er hat sich aus dieser Gladiatoren-Schmiede quasi befreit, mit sich circa 70 weitere Sklaven. Und die sind dann, also das war 73 vor Christus und in den nächsten 2 Jahren, erst haben sie sich auf dem Vesuv versteckt und haben immer nur so kleine Dörfer überfallen. Dann haben sie immer dabei auch Sklaven befreit, die sie dort angetroffen haben. Und es haben sich ihnen aber auch viele freie, arme Menschen angeschlossen. Und als das Ganze dann auf Heeresgröße angewachsen war, hat Rom sich irgendwann gedacht, okay, den müssen wir den Garaus machen. Und hat da nacheinander verschiedene Soldatenansammlungen hingeschickt, ganze Heere irgendwann. Und die haben sie erstmal alle tatsächlich klein gehackt. Also sie hat all diese Kämpfe erstmal gewonnen. Der historische Spartakus wollte dann angeblich, wusste er, dass er sich nicht mit Rom würde messen können und wollte eigentlich zurück in die Heimat, wollte seine befreiten Sklaven zurück in die Heimat führen, hat sich aber dem Willen seines Heers gebeugt, weil die gesagt haben, nee, wir trauen uns das, wir sind Rom gewachsen, wir wollen in den Kampf ziehen. Er hat sich dem dann gebeugt und ist dann im Kampf gegen das Römische Reich oder die Römische Republik gefallen. 71 vor Christus. Also er hat da, er ist nicht wie das im Film dann, das kann ich erzählen, weil hi, er ist nicht gekreuzigt worden, sondern er ist da tatsächlich auf dem Schlachtfeld dahin gesiegt.
Ehrenvoller Tod.
So, genau, ein ehrenvoller Tod. Ich komme jetzt zu dem Film, weil ich habe schon gesagt, mich langweilt der Sandalenfilm an sich, aber dieser Film hat ganz viele sehr schöne, sehr campige Momente, die ich euch nicht vorenthalten will. Wurde über, also 1960 ist herausgekommen, wurde vorher über 2 Jahre in. Das machst du schön, Paul.
Mein Mikrofon ist runtergefallen, es tut mir sehr leid.
Wurde vor über 2 Jahre in Spanien und in Kalifornien gedreht, mit Kirk Douglas in der Hauptrolle, der auch Executive Producer war. Das ist deswegen nicht nur bemerkenswert, sondern auch wichtig, weil der dafür verantwortlich war, dass der erste Regisseur, Anthony Mann, rausgeflogen ist. Den hatte er eigentlich engagiert, da knallte es aber schon noch, ich glaube, 2, 3 Drehtagen. Und weil ne, Schauspieler-Ego und Vorstellung und das Ego des Herrn Mann sich nicht vereinen ließen. Und dann hat er Stanley Kubrick geholt, mit dem hatte er schon bei Paths of Glory vorher zusammengearbeitet. Und der sollte dann weiterdrehen. Es müssen wahrscheinlich, bei Wikipedia stand 1 bis 2 Tage oder in irgendeinem Interview, ich weiß es nicht mehr, es muss ein bisschen mehr gewesen sein, weil die ganzen Szenen aus der Gladiatorenschule sind noch von Anthony Mann gedreht. Und er hat auch die Feuersbrunst in Quo Vadis, hat er als Second Unit Regisseur, ist auch von ihm.
Hat er also, gut gemacht.
Ja.
Bisschen Pappe, aber gut.
Brennt halt gut, ne?
Brennt gut.
Ja. Kirk Douglas hat auch zum Beispiel Dalton Trumbo besetzt als Drehbuchautoren.
Ja,
und der wurde gut. Von dem McCarthy-Ausschuss, also ja. Wir hatten da an anderer Stelle schon mal drüber gesprochen, McCarthy.
Es gibt einen Film, Trumbo.
Ach, ja, tatsächlich.
Ja, über sein Leben.
Der McCarthy hatte ja mit Helen Mirren, den großen Kampf gegen die vermeintlichen Kommunisten in Hollywood aufgenommen und hat eben ganz viele prominente Menschen, über die wir auch schon gesprochen haben, eben immer vorgeladen vor diesen Ausschuss, die sich da äußern sollten, inwieweit sie eben Mitglied der Kommunistischen Partei waren oder nicht. Und
die haben Arbeitsverbot in Hollywood gekriegt.
Genau, Trumbo gilt als, also er wurde auf die schwarze Liste gesetzt als einer der Hollywood 10, also der 10 Leute, die sich tatsächlich geweigert haben, irgendeine Aussage zu machen, und war deswegen tatsächlich auch 11 Monate im Knast, war auf der schwarzen Liste, hat eigentlich nicht mehr gearbeitet. Und
Trumbo kommt auch in Wie wir waren, dem Barbara-Film, vor. Der behandelt diese Zeit, ja.
Mhm. Und hat dann tatsächlich, also Spartacus ist der erste Film nach seinem Gefängnis, wo er auch wieder mit Namensnennung gearbeitet hat. Also auch Kirk das ist eine
war der erste,
wichtige,
der ihn wieder,
genau, der ihn angefasst ja, hat, genau, der gesagt super. Hat, nö, das, ich finde den super und der soll das machen. Und ich meine behaupten zu können, dass die Tatsache, dass so viel Subversives in diesen Film mit eingeflossen ist, auch ganz eindeutig damit zu tun hatte, dass die sich einen Spaß draus gemacht haben, geguckt haben, was können wir diesem System, das uns so scheiße behandelt hat, unterjubeln, was können wir am Hays Code vorbeischmuggeln. Also ne, Hays Code war ja dieser moralische Code, nachdem damals Zensur betrieben worden ist an Hollywood-Filmen. Was können wir da vorbeikriegen, ohne dass es auffällt? Bei ein paar Sachen war ihnen schon ganz klar, das kriegen wir nicht dran vorbei, weil es einfach zu offensichtlich ist. Unter anderem die Schneckenszene. Aber sie haben es trotzdem versucht. Denn das Wichtige ist natürlich, wir reden von einer Zeit, in Paul hat es schon gesagt, in der Sex unter Männern völlig zum guten Ton quasi gehörte. Und wie willst du einen Film aus dieser Zeit erzählen, wenn du all diese Dinge nicht zeigen darfst, nicht benennen darfst? Also sie mussten das irgendwie subversiv mit einschmuggeln und haben das auch getan. Und das ist eben sehr, sehr, sehr lustig, zeitweilig. Es ist insgesamt, finde ich, ein ganz schön queerer Cast. Also es sind so oder so, ob hetero oder nicht, ganz viele der besten damals arbeitenden Schauspieler dabei. Wir haben Laurence Olivier, wir haben Peter Ustinov auch wieder in einer, finde ich, queer-kodierten Rolle. Wir haben Tony Curtis, der damals noch wunderschön war. Wir haben John Dahl, den ihr kennt aus Hitchcocks, diesem Film, wo sie die schwulen Serienmörder spielen, Rope.
Beiden, ja.
Da war ja einer von den beiden. Wir haben Charles Laughton, den ich hier auch schon mal besprochen habe, der der tolle Anwalt war in Zeugen der Anklage, der selber auch eine große Tunte war.
Ja.
Wir haben den wunderschönen John Gavin, der Julius Caesar spielt, im privaten Leben ein rechtskonservatives Arschloch.
Ja, leider.
Und aber kein guter Schauspieler. Sie haben ihn immer The Stiff genannt.
Let's Make Love.
Ja, aber echt halt wunderschön. Hübsch, ne? Auch ja. So ein kerniger Rock Hudson.
Ja, genau. Kommt eigentlich auch aus derselben Schule, da, derselbe ja, von Produzent. Demselben,
genau. Ja. Ja. Mhm.
Agent.
Und mit dem gibt es eine sehr, sehr schöne Halbnacktszene im römischen Bad mit dem sehr, sehr schwulen Krassos, gespielt von Laurence Olivier, der ungefähr ein Kilo Mascara auf dem Auge hat in jeder Szene.
Ein charmant bescheidener Liedstrich.
Ja, ich lieb's. Die Rahmenhandlung ist eben die des Sklavenaufstands und das habe ich ja schon gesagt, nur bedingt interessant für mich. Ich finde die verletzten Tiere doof, ich finde die verletzten Komparsen doof. Das Einzige, was mich so abgesehen von den versteckten Momenten amüsiert, sind echt tatsächlich die fiesen Perücken. Also man muss, ich weiß nicht, weil die hatten ja Geld, ne? Ich weiß nicht, aus welchem Fundus sie die gegraben haben, aber gerade diese ersten, die in der Eröffnungsszene, diese ganzen Sklaven, was sie denen da auf die Köpfe gesetzt haben, das ist wirklich menschenunwürdig. Also man denkt sich die ganze Zeit, muss das jetzt sein? Um mit Tatjana zu sprechen, müssen die jetzt auch noch erniedrigt werden, obwohl es denen doch echt schon so schlecht
oder
geht.
Oder man denkt sich, die Leute hatten doch alle Haare, warum macht ihr denn sowas?
Ja, es ist seriously, it's not great. Und auch die inflationäre Nutzung von ägyptischer Erde, also es ist hart an der Grenze zum Brownfacing in den meisten Fällen oder sie sind halt wirklich die ganze Zeit in der Sonne gewesen, ohne Sonnenschutz. Die sind alle dunkelbraun, auch Kirk Douglas, der ja sonst auch
ja,
eher
das alles
der kaukasischen, ja, yes, also
ganz schlimm.
It's a lot, ja. So, it's a lot.
Man darf auch nicht zu genau hingucken, also diese ganzen Kostüme sind Plastik und Plastik gab es damals ja noch nicht,
ja.
Aber man sieht's.
Ja, ja. Die Szenen, die, also ich erzähle jetzt ein bisschen von den lustigen Szenen, unter anderem diese Schneckenszene, das meiste davon ist natürlich dem Hays-Code dann doch zum Opfer gefallen und sie haben es rausgeschnitten, erst seit 91 ist der Film wieder in Originalfassung da, also man kann all diese Szenen wieder sehen und das ist dann tatsächlich lohnenswert, wenn man es aus einer Camp-Perspektive betrachtet und sich anguckt, was die da eben gespielt haben mit der Intention, das daran vorbeizukriegen, ist es lustig. Ich finde, Ustinov wieder, auch hier, das ist so ein bisschen ja. Wie Johnny Depp, der dann, egal in welcher Rolle, immer ja. Irgendwie die Tucke spielt, das ja. Macht er da auch. Also ja. Er hat gleich am Anfang eine Szene, wo eben diese viel, also ne, gerade eben besprochene Sklaven-Szene da auf dem Berg, wo eben alle die schlimmen Perücken aufhaben und Kirk Douglas eben mal wieder aufmüpfig ist und dann soll er zum Tode verurteilt werden und sie binden ihn zum Ausdörren oder so, binden sie ihn irgendwie nur mit so einem Lendenschutz bekleidet an so einen Stein, aber halt auch so, dass irgendwie alle Muskeln schön positioniert sind. Es ist so blöd. Und dann kommt Peter Ustinov da rein als Sklavenhändler, Batiatus, der eben, also nicht Sklavenhändler ist, aber seine Gladiatoren da sucht und eben auch mit Sklaven, doch er ist Sklavenhändler. Er kommt da eben rein und hat so jemanden dabei, der eben so einen betüttelten Schirm irgendwie hält, damit er sich nicht in der Sonne verbrennt und läuft dann da so lang und sagt so, ach, den finde ich aber ganz süß. Also er sagt nicht süß, er sagt, den ist aber ansehnlich und so. Und dann sagt der andere Typ so, ja, was ist mit dem? Nee, der ist mir zu haarig und so haarige mag ich gar nicht. Und dann läuft er irgendwie weiter und dann sieht er eben da Kirk Douglas irgendwie in Flash Gordon-Pose irgendwie auf seinem Stein geklebt und sagt, ach, der ist aber toll, der hat aber tollen Muskeltonus. Und geht dann da hoch und guckt sich den an. Und findet den halt irgendwie gut, weil er halt aussieht, wie er aussieht. Und
Männer starren Männer.
It's very gay. Und dann kommt er halt, ne, er nimmt ihn halt mit dann in diese Gladiatorenschule. Und ich meine, das allein ist so gay, ne? Also die Männer bleiben unter sich, die kriegen einmal, ich weiß nicht, alle paar Wochen kriegen die zur Team-Spirit-Haltung kriegen sie irgendwie eine der weiblichen Sklavinnen zugeführt. Wie schlimm das ist, darüber müssen wir nicht reden. Die wird dann da eben, werden die halt von den Männern da vergewaltigt. Aber ansonsten sind die Jungs halt unter sich, ne? Und sie werden, das sagt er auch, ihr werdet irgendwie rasiert, frisiert, ihr werdet eingeölt und massiert und dann bilde ich euch aus und dann geht ihr in die Arena und seht halt irgendwie doll aus. Ich muss sagen, ich finde Kirk Douglas fehlbesetzt. Das ist halt ganz oft so, wenn Leute selber ihren eigenen Film casten, weil sie Executive Producer sind, dann können sie sich halt die Rolle raussuchen, der sie sich am liebsten sehen wollen oder die als Star-Vehikel dienen soll. Ich finde, der ist der am wenigsten markige von all diesen Charakteren. Es gibt auch so Vorbereitungsszenen, wie sie mit so einer Schwertmaschine, die so oben und unten Schwert hat, wo sie halt so hin und her hüpfen müssen, um sich nicht zu verletzen. Das ist so Training. Ne, du siehst die ganzen anderen Gladiatoren, die halt wirklich aussehen, wie man sich so Gladiatoren halt vorstellt. Dann hast du diesen relativ mickrigen Kirk Douglas dazwischen, der so wie so ein Frettchen, oh, Paul nimmt meine Vorhänge auseinander. Das machst du schön.
Mikro kaputt, Vorhang kaputt.
Wenn sie helfen will.
Mal gucken, was noch passiert.
Ja, naja, ich stehe jetzt nicht auf. Danke, du darfst dich wieder setzen. Ist aber sehr lieb von dir. Ach, Kinder, wenn ihr hier wärt. Naja, sie hüpft halt mickrig da, frettchenmäßig hüpft sie da über diese Messer und das ist irgendwie nicht so geil. Und man denkt sich, also naja, wenn ich jetzt mein Geld hier verwetten müsste, wer hier gewinnt und wer nicht, it wouldn't be her. Der macht mein Gay-Vibe in der Schule da so ein bisschen kaputt. Ich habe es vorhin schon kurz angedeutet, es kommen dann, kommt ein Pärchen oder zwei Pärchen kommen halt quasi zur Belustigung, auch wieder Brot und Spiele, in diese Gladiatorenschule und wollen eigentlich feiern, die haben irgendeinen Jahrestag zu feiern oder irgendeinen anderen Rotz. Und einer davon ist eben Krassos, der kommt mit seiner Geliebten, keine Ahnung, und dann eben der von John Doyle gespielte andere Idiot mit seiner Tussi. Die kommen dahin und wollen eben in der Gladiatorenschule zwei Kämpfe sehen, bis auf den Tod. Das ist eigentlich unüblich und Peter Ustinov verhandelt das dann natürlich schön, lässt sich das schön bezahlen. Und die Art und Weise, wie die Frauen die Gladiatoren aussuchen, ist halt auch ganz klar. Die casten quasi auch mit dem Schlüpfer, die gehen dann so ganz nah an die Zäune ran und sagen, na, was ist denn mit dem? Wie findest du den? Nee, ich will den schönsten. I want the black one. Und so, das ist alles so. Die Untertöne sind halt ganz klar sexuell. Die sind in Heat, die beiden Damen, und suchen sich da eben aus, was sie sehen wollen. Und sagen dann auch, die eine sagt halt, aber mach sie schön nackig. Nur das, was, die dürfen nur die Klamotte anbehalten, die der Mindestanstand irgendwie voraussetzt. Alles andere muss runter irgendwie, ich will sie schwitzen sehen. Auch das ist halt klar sexuell konnotiert und wirklich witzig.
Und für ein schwules Publikum sehr sehenswert.
Absolut. Und dann kommt parademäßig unser Krassos hier, Laurence Olivier, auch eine waschechte Tunte im echten Leben mit seiner geklebten Wimper. Und der ist dann bei sich, der ist sehr wohlhabend, ne? Ist ein großer, mächtiger Mann in der Römischen Republik. Und kommt zu sich zurück auf sein Anwesen und einer seiner Angestellten sagt, hier stehen irgendwie 10 Sklaven, die sie gebracht haben, such dir was aus. Und er geht schnurstracks auf den jungen, wirklich wahnsinnig schönen Tony Curtis zu und sagt, du, was sind denn deine Talente? Und dann sagt er, I'm a singer of songs. Also er ist halt irgendwie so ein Trällerbade. Und dann sagt Krassus irgendwie, alles klar, also diese Talente dürfen wir ja nicht vergeuden. Du bist jetzt ab sofort mein Waschsklave. Also weil er schön singen kann und Gedichte vortragen kann und so, muss er eben jetzt durch den Schritt wischen. Das finden wir super, weil dadurch kommt dann, der freut sich natürlich nicht, und dadurch kommt dann die nächste wirklich schöne Szene, die sie, weil sie schon wussten, dass sie die nicht durch die Zensur kriegen, nicht mit Ton aufgenommen haben. Also es ist eine Szene durch den Vorhang gefilmt, die mussten sie, es hat Tony Curtis in 100 Interviews immer wieder bestätigt. Als der Film dann 91 neu geschnitten wurde, gab es keinen Ton zu dieser Szene und deswegen hat Anthony und hier, Laurence Olivier war schon tot, also der konnte seinen Teil nicht mehr nachvertonen. Und deswegen haben sie dann Anthony Hopkins quasi den Krassus sprechen lassen, weil es anders nicht ging. Und diese wunderschöne Szene ist, war denen deswegen schon klar, dass sie es nicht durch die Zensur kriegen, weil es ganz klar darum ging, Bisexualität bzw. sexuelle Veranlagung kodiert, aber nicht besonders raffiniert gemacht, so zu besprechen, dass klar ist, worum es geht. Krassos fragt nämlich Antoninus, also den von Tony Curtis gespielten Jungen, ob er denn gerne Austern isst oder lieber Schnecken mag, weil er mag ja beides. Und ob er es denn verwerflich findet, wenn jemand beides gerne isst. Und Tony Curtis sagt, nee, findet er nicht, und sagt, super. So, und das ist diese Szene, die wurde dann rausgeschnitten. Und was haben wir noch?
Das habe ich schon erzählt. Weil Austern und Schnecken einfach keine besonders eleganten Metaphern für Muschis und Penisse sind.
Nicht wirklich. Aber ich mag beides. Also ich mag tatsächlich auch beides. Essen. Nicht. Anyway. Die Szene im Bad habe ich schon angesprochen. Und auch, ich meine, ich habe schon gesagt, dass sie sterben, ne? Und es gibt auch die letzte Szene der beiden zusammen, also jetzt nicht Krassos, sondern Kirk Douglas und Antoninus, die müssen ganz am Ende bis auf den Tod kämpfen. Und das ist auch eine sehr, sehr, sehr homoerotische Szene, wie sie sich gegenseitig zum Schluss in den Armen liegen und sich ihre Liebe gestehen und dann aber nochmal dazu fügen müssen, als Vater und der andere, ja, ich liebe dich wie einen Sohn. Also, ne, es muss.
Und sich vorher durchbohrt haben.
Aufgespießt haben sie sich, die Biester. Aber ja, sie müssen es halt nochmal so klar machen, ne? Ich liebe dich, ich dich auch. Wie ein Vater. Wie ein Sohn. Wie ein Sohn. Das meinte ich. Jetzt schieb mir das Messer nochmal rein. Also, es ist. Es ist schon, es macht Spaß, das so zu gucken. Doch. Aber man muss halt auch 3 Stunden Film dafür ertragen, um zu dieser Szene zu kommen. It's a lot.
Du, so. Aber vielleicht war das ja der, war dieses ganze Campe, was man oder was ich als unter 10-Jähriger ja nicht erkannt habe, aber was mich irgendwo angesprochen hat.
Na, also Männer in Lenden,
als junger
Männer
Schüler,
in Männer in Kurztogas finde ich nach wie vor, ne? Finde ich schon schön.
Ja.
Ja, und es ist auch, also ich finde generell, ich glaube, das hat man auch als Kind schon kapiert. Deswegen fand man ja auch irgendwie Zeugin der Anklage als Kind schon geil. Nicht nur, weil die Marlene doll aussah, sondern weil halt auch die Raffiniertheit des gesprochenen Wortes, wie man so sich so Bälle zuspielt und wie man so Schlagabtäusche macht und wie man auch Intrigen klug spinnt und so. Das fand ich auch als Kind schon geil.
Ja, ich auch.
Das fand ich irgendwie schon sexy. Also ja, und davon gibt es natürlich viel.
Ja.
Also Michael, wie heißt der, Crachten, wie auch immer, der auch in Zeugen der Anklage schon gespielt hat, der spielt da auch so ein völlig...
Michael Wilding?
Nee.
Du? Nee.
Clifton, wie hieß er denn? Meine
Keine Ahnung, ist auch egal. Ich dachte Michael Wilding, weil der hat auch in Zeugen der Anklage gespielt und war der Mann von Liz Taylor.
Nee, er war der böse Anwalt, weißt du? Hab ich's
Charles denn? Lawton.
Genau, den meinte ich. Der war der böse Anwalt. Ja. Und der spielt ja da so einen relativ
so auf,
moralbefreiten, machthungrigen, sehr intriganten eben Politiker in der Römischen Republik. Und allein dem zuzugucken, wie er eben da seine Fäden spinnt und wie er den gegen den ausspielt, das alles mit klarer Bildung und ne, einem klaren Kopf, aber auch eben einer Lust am Spiel, das macht auch wahnsinnig Bock. Der macht das toll.
Ja. Der stand ja auf Skat.
Ach, schön.
Allegedly. So, nachdem wir jetzt 2-mal gehört haben, wie man das richtig macht, damit es ein ordentliches Campfest ist, erzähle ich jetzt noch von einem Film, der deutlich jünger ist als die beiden, über die wir gerade geredet haben, aber auch ein Monumentalfilm, der es aber mal so ordentlich verkackt. Dieser Film heißt Troja und ist von keinem Geringeren als Wolfgang Petersen inszeniert worden.
Wolfgang Petri.
Wolfgang Petersen, der ja auch schon die Konsequenz gemacht hatte, wie wir uns erinnern. Mhm. Und so schöne Meisterwerke wie Poseidon.
Die Reifeprüfung. Nee, und, hier den mit Natascha Kinski, den
ja,
Tatort.
Ja, die Reifeprüfung.
Hieß, ne? Hieß so, ja.
So, und Wolfgang Petersen hat sich die... 2000, zu Beginn des neuen Jahrtausends, der Film kam dann 2004 raus und hieß Troja und erzählt genau das, nämlich als die Autoren dieser Geschichte werden beim Drehbuch Homer angegeben, der das, der...
Der heißt Humor.
Genau, wie auch immer er heißt, Humor, wie Tatjana jetzt sagen würde, hat die Iliad geschrieben, die Ilias. Den... ja, oder die Ilias auf Deutsch, hat die, und die Ilias ist ein sehr, 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 sehr langes Gedicht, ein Epos, das den Trojanischen Krieg beschreibt. Den Trojanischen Krieg hat es wirklich gegeben. Ob so in allen Details, wie unter anderem Herr Petersen das auch erzählt, wagen wir zu bezweifeln. Jedenfalls ist die Ilias so eine der Grunderzählungen der westlichen Kultur und beginnt damit, dass ein bekloppter Teenager, der Paris heißt, eine bekloppte Teenagerin, die Helena heißt, raubt und nach seiner Heimatstadt verschleppt, nämlich nach Troja, wobei die Frau wird nicht verschleppt. Die Frau es gilt als eine der großen Liebesgeschichten und deswegen, weil diese Frau verschleppt ist, die eigentlich dem König eines anderen Landes gehört, der Menelaos heißt, beginnt der Trojanische Krieg, weil natürlich, wenn ein Jüngling mein deutlich jüngeres Weib verschleppt, raffe ich mehrere 10.000 Soldaten auf Schiffen zusammen und begebe mich in eine Schlacht, wie man das so macht. In Realita, also nach, wenn man Homer glauben darf, wurde Troja mehr als 10 Jahre belagert und sie haben es ewig nicht geschafft, in diese Stadt einzudringen.
Wegen dieser Frau,
die also auch deutlich an Reife verloren, die auch deutlich an Reife gewonnen hat in dieser Zeit wahrscheinlich, also jetzt eher so äußerlich. Die waren also alle nicht mehr so knackfrisch, als es dann wirklich losging. Los ging es dann, weil die Belagerer beschlossen haben, sie brauchen jetzt den größten Krieger der griechischen Welt, um diesen Krieg nach vorne zu bringen und diese Belagerung zu beenden. Diese Person hieß Achill, nicht benannt nach der Ferse, sondern die Ferse ist nach ihm benannt. Also Achill war nur an einer einzigen Stelle verletzbar, nämlich an seiner Ferse. Wolfgang Petersen hat beschlossen, dass er das jetzt in ein komplettes Stahlbad verwandelt und komplett in Testosteron tränkt. Helena wird von in ihrem Filmdebüt von einer komplett farblosen Diane Krüger gespielt, die Herr Petersen offensichtlich besetzt hat, weil er sie heiß fand. Paris wird von Orlando Bloom gespielt und ist die unsympathischste Figur in diesem gesamten Film. Ein kompletter Weichling und ein komplettes Arschloch, der aber einen sympathischen Bruder hat, der heißt Hector. Sein Vater und wird von Eric Banner gespielt. Sein Vater in einer seiner letzten Filmrollen wird von Lawrence von Arabian gespielt. Irgendwie. Und das einzige Problem an diesem ganzen Film, weil er ist irgendwie all das, was Monumentalfilme sind, er ist unendlich lang, es gibt unendliche Schlachtszenen, es gibt unendlich viel Komparserie. Der Film hat nur ein großes Problem, nämlich die Hauptfigur in diesem Film, Achill, ist eigentlich ein schwuler Mann. Die Liebesgeschichte zwischen Achill und seinem geliebten Patroklos ist eine der großen Liebesgeschichten der Antike, die heute ganz unbestritten als schwules Paar gelten, was für die Erzählung auch sehr wichtig ist. Wer diese Geschichte mal so lesen will, dass er vor Rührung weint und sich in sein großes schwules Kissen, kann das Lied des Achill von Madeleine Miller lesen, einen der besten Romane der letzten 10 Jahre, der diese Geschichte als schwule Liebesgeschichte erzählt. Herr Petersen hat beschlossen, dass er das alles nicht möchte, obwohl sich die Forscher seinerzeit schon sehr einig waren und die Historiker, dass die halt ein schwules Paar sind und Achill trotzdem der heißeste Schwertschwinger der griechischen Welt. In der Wolfgang-Petersen-Version sind die nicht Liebhaber, sondern Patroklos ist Achills Cousin. Das macht insofern keinen Sinn, als dass der Wendepunkt im Trojanischen Krieg, der in diesem Film auch breit erzählt wird, der ist, dass Patroklos, weil Achill keinen Bock mehr hat, weiterzukämpfen, weil er sich gerade mit Menelaos gestritten hat, irgendwann einfach Achills Schlachtgewänder anzieht und seinen goldenen Helm und all das und dann für ihn in die Schlacht reitet, damit der Kampf weitergehen kann. Hector killt ihn und daraufhin bringt Achill dann Hector um und das ist die entscheidende Kriegsminute, weil danach bittet dann der Vater von Hector darum, dass weil die Todesriten in Troja 12 Tage dauern, er seinen Sohn jetzt anständig beerdigen darf. Achill stimmt dem zu. Daraufhin ist dann 12 Tage Ruhe. In diesen 12 Tagen baut die gegnerische Armee das trojanische Pferd. Das muss ich jetzt nicht weiter erklären. Die haben sich darin versteckt. Die Trojaner haben das Pferd in ihre Stadt gezogen und dann sind die Soldaten ausgebrochen und haben Troja niedergebrannt. Ohne dass die beiden ein schwules Paar sind, funktioniert diese Geschichte leider nicht mehr, weil niemand würde diesen ganzen Aufwand für seinen Cousin betreiben. Das ist einfach nicht glaubwürdig. So irgendwie ein deutlich jüngerer Cousin, der auch von einem sehr schönen Garrett Hedlund gespielt wird, irgendwie wird da hingemeuchelt und dann wird Achill so böse, dass er irgendwie die gesamte Welt anzünden möchte und so. Also das macht alles überhaupt keinen Sinn. Das merkt man in diesem Film auch. Und es ist eigentlich eine Schande, aber es liegt, glaube ich, schlicht daran, wer dieses Buch geschrieben hat. Dieses Buch stammt von David Benioff. David Benioff ist in späteren Jahren für so monumentale Meisterwerke wie die letzte Staffel von Game of Thrones verantwortlich. Die hat diese Story einfach mal komplett verkackt und sich das daraufhin mal anzugucken, nämlich wie würde diese Geschichte denn aussehen, wenn die beiden einfach Liebhaber wären, also ein schwules Paar, dann würde dieser ganze Zorn und dieser ganze Schmerz, den Brad Pitt da auch wahnsinnig schön spielt, er war nie schöner, er war auch nie nackter als in diesem Film, er rennt die ganze Zeit in sehr kurzen Tuniken rum, dass man und zieht sich auch ab und zu aus und wäscht sich mit einer Schüssel. Das ist alles sehr schön. Rose Byrne, eine Schottin, darf eine marokkanische Sklavin spielen, die in die ganze Zeit. Also all das, wo man denkt, das konnten sie nur in den 60ern machen. Irgendwie die komplette Fehlbesetzung von Rollen, die komplette Ignoranz gegenüber Herkunft, die komplette Homophobie. All das ist 2004 noch gängig gewesen in Hollywood. Und das ist noch nicht so lange her. Also wir reden über ein bisschen mehr als 15 Jahre. Und dass diese, also der Film ist sowas von hochkarätig besetzt, wie gesagt, Peter O'Toole und Brian Cox und Brad Pitt und irgendwie ein Arsch voll wirklich guter Darsteller, die alle nichts weiter machen müssen, als böse gucken, schön ihre Muskeln ins Licht zu halten und ab und zu mal ein Schwert hochzuhalten.
Aber so ist es bei all diesen Filmen, ne? Also auch dieser Alexander-Film mit Colin Farrell ist dasselbe grün.
Darauf komme ich gleich noch, weil Alexander, oder jetzt gerade, weil Alexander und Troy haben eine Sache gemeinsam, nämlich furchtbare blonde Perücken. Irgendwie
die und eine nicht erzählte schwule Geschichte.
Er hat das bei Graham Norton neulich erzählt, dass sich alle drüber lustig machen, dass er diese blonde Perücke aufhat, aber er musste halt, weil der ein bekannter Blondschopf war.
Ja, aber wie man einen dunkelhaarigen, dunkeläugigen, irgendwie buschigen schwarzen Augenbrauen irischen Schauspieler als die blondeste Figur in der westlichen Geschichte besetzen kann, ist mir heute noch völlig unverständlich. Ist auch ein furchtbarer Film.
Demnächst als Elf bei Herr der Ringe.
Ganz davon abgesehen, dass Angelina Jolie, die seine Mutter spielt, zum Zeitpunkt der Dreharbeiten genau 2 Jahre älter war als Colin Farrell. Also Alexander ist auch was, über das wir hätten sprechen können. Der ist aber richtig doll schlimm. Troy ist insofern interessant, als dass es wirklich, es ist einfach eine komplette Ignoranz und die Geschichte funktioniert nicht, weil sie die schwule Liebesgeschichte im Zentrum dieser Geschichte einfach ignoriert haben. Ja. Bei Alexander ist es ja wenigstens so, der darf ja Jared Leto wenigstens nochmal so angucken, als hätten die vielleicht mal irgendwann Geschlechtsverkehr gehabt und irgendwelche halbseidenen Anspielungen machen. Hier sind sie halt Cousins. As you do. Also,
in den Südstaaten hätten die das nicht
von. Ja, ich wollte gerade sagen, wenn das in den Südstaaten gespielt hätte, wäre das ja alles kein Problem.
Let's just be cousins. Witzig, dass diese ganzen Filme haben immer schwule Hauptcharaktere eigentlich gehabt. Mm. Auch Ben Hur, was haben die da rumgeschrieben? Gore Vidal hat doch, die haben doch sogar einen Komplott gegen Charlton Heston gemacht und haben dem anderen Schauspieler gesagt, du bist ein schwuler Ex-Geliebter und das darf der bloß nicht wissen, der homophobe Typ. Und so haben die das doch hingekriegt, diesen schwulen Touch da reinzubringen. Ja. Also es waren immer homosexuelle Liebesgeschichten.
Genau, und hier war offensichtlich nicht ein einziger schwuler Mann beteiligt oder nicht eine einzige queere Person, weil dieser Film ist wirklich ein Testosteron-Bad sondergleich.
Das ist lustig, weil es ja quasi ein Abbild ist von dem, was sie halt als Sandalenfilme kennen, aber sie haben halt offensichtlich das wichtigste Element komplett nicht gelesen, nicht gesehen und haben es einfach dann.
Aber ist es nicht faszinierend, dass selbst, also Wolfgang Petersen hatte ja nur wirklich eine Geschichte zum Thema queerer Film.
Ja.
Und selbst der konnte vor dem Stoff stehen und darauf schauen und sagen, das geht nicht, die können nicht schwul sein.
Das machen wir nicht.
So, das machen wir nicht.
Hat was mit Geld und mit Finanzierung und mit Masse an der Kinokasse zu tun.
Ja, aber es gibt ja genug anderes heterosexuelles Gemännliche da in dem Film. Also irgendwie, man hätte ja wenigstens eine Andeutung machen können.
Naja gut, wenn das ein Film ist, wo sie sagen, Zielgruppe ist der 15- bis 20-jährige heterosexuelle Heranwachsende, der sich sowas gerne vielleicht mal anguckt mit Schlachtszenen, dann ist für den ein schwules Paar höchstwahrscheinlich Provokation zu viel. Und ich denke nicht, dass es heute groß anders wäre.
Aber diese selben Leute gucken die ganze Zeit Serien, in denen schwule Charaktere oder queere Charaktere vorkommen.
Ja, also Spartacus, die Serie, ich habe es jetzt nicht gesehen, aber da gab es ja auch so das erste offen schwule Gladiatorenpaar und auch das war ja wieder ein Aufschrei. Dass die Leute zu Hause so eine Serie gucken und erwarten, sie können sich mit allen männlichen Heldenfiguren da irgendwie identifizieren. Und sobald es einmal nicht so ist, ist der Aufschrei auch heute, 2022, 2023, immer noch laut.
Weil also Barbie es gerade erwähnt hat, wer mal eine Sandalenfilm-Variante in sehr ausufernder Form, die komplett queer und zwar von vorne bis hinten ist, nicht nur was die Optik anbelangt.
Guckt
und,
der Hobbit.
Guckt bitte Spartacus, die Serie. Das ist mal so richtig, richtig super schwul und super queer. Und sie haben dann einfach auch fröhliche Sachen gemacht, wie dass Xenia, das große Lesben-Idol Lucy Lawless, darf dann eine bisexuelle Kaiserin spielen, die die ganze Zeit mit allem vögelt, was nicht bei drei auf dem Baum ist.
Und gucke ich heute so, Abend.
Und der Hauptdarsteller ist auch in jeder, also du siehst auch die, also es gibt irgendwie die unter Freunden dieser Filmart bekannteste Szene aus Spartacus der Serie ist, diese Gladiatorenaufreihung, über die wir eben schon gesprochen haben, findet dann auch statt. Und diese beiden Frauen, die diese Gladiatoren angucken, gibt es auch. Nur, dass diese Gladiatoren alle komplett nackt sind und alle Riesendödel haben.
Jetzt gucke ich es auch.
Ja. Und dass diese beiden Frauen dann halt vor diesen Gladiatoren stehen, auf einem Balkon, die Jungs sind da alle schön nackt aufgereiht und auf diese Jungs starren und dann irgendwie gesagt wird, oh, der ist ja besonders kräftig ausgestattet. Schnitt auf den Riesendödel. Und also das ist von vorne bis hinten ein komplettes Campfest und man kann sich das wirklich sehr gut angucken. Die einzig normale, wirklich nicht völlig perverse Liebesgeschichte in diesem Film sind diese beiden schwulen Gladiatoren, ein etwas älterer Mann und sein jüngerer Geliebter. Das ist die große Romanze unproblematischer Art in der Serie. Also wer mal sehen will, wie man das auch richtig machen kann, guckt Spartacus die Serie.
Ja, da haben wir doch jetzt einen persönlichen Schluss gefunden, dass wir da wenigstens einen Sandalenfilm empfehlen können, auch wenn es eine Serie ist.
Ja, auch Rome. Also Rome habe ich damals gern geschaut.
Ah, Lindsay Duncan in Rome, wie sie sich auf der Straße öffentlich meuchelt und die ganze Zeit die Götter anschreit.
Dieser Wahnsinn. Heiße Typ in der einen Hauptrolle, der sitzt ja auch irgendwann nackt auf so einem Schemel und hat sein durchaus mächtiges Geschlönster irgendwie so rumhängen und ich dachte damals auch so, ach, jetzt mag ich Sandalenfilme auch und Serien. I like this. Ja. Kann man besser gucken als die alten Spanzetten manchmal.
Ja, die alten sind auch schön. Ich empfehle noch das Gewand mit Richard Burton
und Ben Hur. Film.
Ja, toll.
Aber Ben Hur ist super. I like
Ben. Ja, Ben Hur hat auch zu lange Schlachtszenen. In der Badewanne des Produzenten haben sie die Seeschlacht nachgebaut. Also das ist schon echt peinlich mit diesem Papierschiffchen. Aber ansonsten schön.
So, cool. In diesem Falle, ich glaube, es ist zu Ostern noch sehr kalt. Bitte tragt keine Sandalen. Und
nicht so hässliche wie im Film.
Wobei ich für die Einführung von Togengewanden wäre ich
durchaus. Ja, ich
habe auch gehört. Ja, so dachte ich, das sieht sehr bequem aus. Ist auch für jede Körperform geeignet. Also da sieht auch jeder, das muss man dann nur anständig drapieren, damit es schön fällt. Also da wäre ich zu haben.
Ja. Plus der Paulus in diesem Film Covadis, der hat ja einen grünen Frottee-Bademantel an. Das sieht man, wenn man näher hinguckt, sieht man, dass es ein umgearbeiteter Frottee-Bademantel ist und das ist auch richtig schlimm.
Das gilt nicht als Toga. Diese ganzen purpurnen Gewänder, die Ustinov da anhat, da sieht man teilweise auch so furchtbar, dass das Synthetik ist. Das ist ganz schlimm.
Das ist alles Polyester und die haben auch
so beim Ausziehen.
Die Sandalen, die die anhaben, da haben sie einfach normale Halbschuhe genommen und die dann hochgebunden, die Wade hoch. Aber vorne die Spitze einfach abgeschnitten. Das heißt, die Zehen quellen vorne raus. Und man sieht richtig, die Sohle hat eine andere Farbe als, also der Absatz hat eine andere Farbe als die Sohle. Wow. Es ist alles Plastikscheiß und so. Also so doof, dass sie bei sowas denn nicht drauf geachtet haben.
Ja, in diesem Sinne,
guckt auf so Details.
Der Sommer kommt, bitte keine Sandalen mit weißen Socken, sonst hacken wir euch die Füße ab.
Ja, das
finden wir
auch hässlich. Da bin ich leidenschaftslos, aber gerne alle Toga tragen.
Toga tragen.
Toga ist gut und schön Eier suchen, Leute.
Ja.
Und
nein, das ist ja nicht ausblasen. So, Ostern ist vorbei, Liebes.
Ist schon vorbei?
Ja.
Ach, ist schon vorbei gewesen, aber schön, Ostern war schön.
Ostern war schön.
Ostern war auch so kalt, ne, wie du gerade gesagt hast.
Ja. In diesem Sinne, wir hören uns in 14 Tagen wieder. Ja,
wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das gerne machen, indem ihr uns 5-Sterne-Bewertungen hinterlasst bei Apple Podcast und bei Spotify. Da könnt ihr uns auch folgen. Das freut uns sehr. Das bringt uns weiter nach oben in den Algorithmen. Wenn ihr Anregungen habt zu neuen Folgen oder Vorschläge oder uns Bilder von euch schicken wollt in hässlichen Sandalen.
Oder schönen Togen.
Schönen Togen auch. Dann könnt ihr das machen an tooltotheyoungpodcast@gmail.com. Das Wort To ersetzt jeweils mit der Ziffer 2.
Wenn ihr statt Togen schöne T-Shirts kaufen wollt, dann geht ihr in unseren völlig neu gestylten Super-Online-Shop.
Yes.
Barbie.
Naja,
es ist alles gegeben.
Ja, für diesen ich bin umgesattelt zu einem neuen Anbieter. Und das heißt, wir können jetzt unsere Shirts, könnt ihr jetzt sogar an Models begutachten.
Und an schicken
Models. An schicken Models.
Und ja, in mehr Farben als vorher.
Ja. Und in mehr, und Größen. Genau, wir haben jetzt von XS bis 5XL, ist alles dabei.
Und das Tolle ist, der Preis ist gleich geblieben. Yes. Alles hat sich verbessert. Nur der Preis ist gleich.
Wahnsinn, oder?
Das ist selten
heute. Das könnt ihr gerne machen und den Link dazu packe ich natürlich in die Shownotes. Und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder, ne?
Ja.
Ja.
Auf Wiedergehör. Tschüss.